The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 27. November. Bei der Generaldebatte im Deutschen Bundestag zum Haushalt, da war vieles, ja, wie erwartet. Der Kanzler hat auch diesmal nicht den Rentenstreit gelöst. Oh Wunder, er bemühte das große Ganze. Seine Grußadresse an die junge Generation, das klang nett und er sparte konkrete Vorschläge.
Unser Land soll auch in Zukunft eine gute Zukunft versprechen können. Was die jungen Menschen in diesem Land darum zu Recht von uns als Bundesregierung erwarten, was aber auch andere Generationen von uns erwarten dürfen und sollen. Wir werden die überfällige Aufgabe angehen. Wir werden einen neuen Konsens der Generationen aushandeln, meine Damen und Herren.
Jens Spahn, der Fraktionschef der Union, teilte aus in Richtung AfD für den starken Kreml-Drall dieser Partei.
Sie können das ja gleich mal hier erklären, Herr Chrupalla, Sie sind ja gleich dran. Sie haben gesagt, Sie wissen gar nicht, was der Putin Ihnen getan habe und vielleicht könnte ja Polen auch für uns zur Gefahr werden. Was geht eigentlich bei Ihnen im Kopf vor, fragt man
sich. Soweit so bekannt, aber eines ist dann doch bemerkenswert. Und auch das hat mit der AfD zu tun, beziehungsweise mit deren Chefin Alice Weidel. Die hat sich erkennbar, hörbar könnte man sagen, einen neuen Sound zugelegt.
Wir brauchen günstige und sichere Energie. Das ist die Grundlage für wirtschaftlichen Aufschwung und Wohlstand. Deshalb müssen wir das gescheiterte Experiment Energiewende sofort beenden.
Muss man das loben? Nicht unbedingt, würde ich sagen. Aber feststellen sollte man es schon. Früher schlug Weidel gerne einen Ton an, der einschlug wie eine Bombe im Plenarsaal. Und sogar Ordnungsrufe nach sich zog vom damaligen Bundestagspräsidenten Schäuble, die sie billigend in Kauf nahm.
Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
Frau Kollegin Weigel, damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung.
Aber diese schrille und oft grobe Tonlage ist einer Sprache gewichen, mit der Weidel sich sichtbar bemüht um eine gewisse Seriosität, zumindest mal bei den ökonomischen Themen.
Grazie, ovviamente, a tutti i colleghi che sono intervenuti.
Vorbild ist hier erkennbar Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin.
Prezioso sia.
Auch Weidel will beim bürgerlichen Unternehmertum punkten, mit einem 12-Punkte-Plan zum Beispiel. Ein 12-Punkte-Plan für Deutschland. Sie springt in die Lücke, die ökonomisch zumindest früher die FDP oder auch die alte Merz-CDU hinterlassen hat, zum Beispiel beim Thema Rente.
Damit die gesetzliche Rente finanzierbar bleibt, muss sie vollständig von allen versicherungsfremden Leistungen entlastet und durch zusätzliche kapitalgedeckte Säulen gestützt werden.
Die neue Alice Weidel will, wie die FDP, zurück zur Atomkraft, möglichst schnell.
Wir müssen die Zerstörung der Kernkraftwerke, die Sprengung von Kernkraftwerken sofort beenden und den Wiedereinstieg in die Kernkraft forcieren.
Und dann ist da Ihre Idee zu den fossilen Brennstoffen. Die allerdings ist Musik, nicht bei der FDP, sondern Musik für den Kreml.
Und wir müssen Erdgas und Erdöl dort kaufen, wo es am günstigsten ist. Und das ist in Russland.
Fazit, Alice Weidel hat sich nicht neu erfunden, würde ich sagen, aber die Verpackung ist etwas freundlicher geworden. Diese konfrontative, zuweilen auch sehr, sehr aggressive Sprache gegenüber andersdenkenden und anders aussehenden Menschen, die hat sie gedämpft. Sie will so klingen, dass man sie versteht, in den Vorstandsetagen und den Firmenzentralen der Familienunternehmer. Der Weg in Richtung Mitte ist rhetorisch zumindest mal beschritten, aber naja, ausweislich des Programms und ausweislich dessen, was Ihr Co-Pilot Chrupalla so alles erzählt, ist dieser Weg noch ein weiter. Oder, um hier mit dem Astronauten Armstrong zu enden, es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für die AfD. Unsere weiteren Themen heute Morgen. In einer neuen Ausgabe von Machtwechsel sprechen Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld über den Rentenstreit in der Union, naja, und was da so hinter den Kulissen los ist. Anne Schwedt an der Wall Street erklärt uns eine neue KI-Studie, die bei den Börsianern für Aufsehen sorgt. Und wir feiern mit Pippi Langstrumpf, und zwar ihren runden Geburtstag. Außerdem hören wir heute Morgen exklusiv das offiziell gewählte Instrument des Jahres. Showdown bei der Rente. Es geht dabei um mehr als nur um eine Haltelinie des Rentenniveaus. Es geht um den Koalitionsfrieden, um die Kanzlerschaft von Friedrich Merz, um die ganz großen Fragen. Die junge Gruppe der Unionsfraktion lehnt den 120 Milliarden Euro Zusatz für die Rente ab. SPD-Chefin Bärbel Baas und der Kanzler sind aber dafür. Die Fronten also verhärtet. In der Mitte steht Fraktionschef Jens Spahn. Der soll eine Lösung finden, der soll die Jungen befrieden und die Alten auch noch glücklich machen. Also eine Mission, die kaum zu erfüllen ist. Heute Abend trifft sich also genau deshalb auch der Koalitionsausschuss, wo man eine Lösung zumindest mal probieren möchte. Die Jungen treffen dann Spahn und Kanzleramtsminister Thorsten Frey am Freitag nach dem Koalitionsausschuss in der Nacht und nach der für den Morgen anberaumten Fraktionssitzung. Dagmar Rosenfeld, meine Co-Herausgeberin, und Robin Alexander, ein Mann von Welt, sprechen in der neuen Ausgabe von Machtwechsel. Diese Ausgabe wurde heute Nacht produziert und die beiden sprechen über die Situation der Union. Hier hören Sie einen Ausschnitt. Die ganze Folge, die gibt's nachher heute Morgen auf thepioneer.de oder auch in der Pioneer-App.
Jetzt ist es ja so, dass wir unseren Podcast am Mittwochabend aufnehmen und am Donnerstag soll die Rente Thema im Koalitionsausschuss sein. Aber was ist denn da überhaupt zu erwarten? Die SPD-Führung hat doch von Lars Klingbeil über Bärbel Baas bis Matthias Miersch ganz klar gemacht, an das Rentenpaket wird nicht mehr rangegangen.
Ja, jetzt verlassen wir die Sachebene und gehen auf die Machtebene. Also es gibt einen Koalitionsvertrag und es gibt einen Kabinettsentwurf, ja, also das ist sozusagen auf der Ebene der Bundesregierung durch, ja. Und jetzt verband sich natürlich die Hoffnung mit der parlamentarischen Ebene, dass man sagt, der Gesetzgeber sind immer noch die Abgeordneten, warum können sich die Fraktionen nicht einigen? So, dazu müssten sich Jens Spahn und Matthias Miersch ermächtigen, ja. Und diese Ermächtigung ist nicht geschehen. Das hat nicht geklappt. Ja. Also die beiden haben nicht es geschafft, den Prozess an sich zu ziehen. Ich glaube, Spahn hat es tatsächlich versucht. Miersch hat nicht die Kraft. Jetzt will ich aber auch nicht zu kritisch werden, weil wenn man sich vorstellt, es gibt 4 Parteivorsitzende, ja, 2 von der SPD, Baas und Klingbeil, und 2 von der Union, nämlich Merz und Söder. Und eigentlich haben alle 4 sich festgelegt. Söder hat es verbal vermieden, aber jeder weiß, seine Mütterrente ist in Stein gemeißelt. So. Und dass jetzt 2 Fraktionsvorsitzende die Kraft gegen 4 Parteivorsitzende aufbringen sollten, das hat jedenfalls nicht geklappt.
Und jetzt der Koalitionsausschuss, was soll der denn noch bewegen?
Eben, total interessante Frage. Montag, Fraktionssitzung der Union. Und Spahn wird anschließend übereinstimmend zitiert, er hätte gesagt, der Koalitionsausschuss am Donnerstag wird eine Wegmarke. Und da dachten einige, oh, die SPD bewegt sich doch noch, kann was werden, ja? Hoffnung. Kann aber natürlich auch eine Wegmarke sein für, wir ziehen es jetzt durch. Und dann, wahnsinnig interessant, eigentlich sollte es noch ein Gespräch geben von Jens Spahn mit der jungen Gruppe und dazu sollte kommen Thorsten Frey, also der Kanzleramtschef. Dieses Gespräch sollte erst am Mittwoch stattfinden und wurde dann auf den Freitag verlegt. Hinter den Koalitionsausschuss. Und jetzt noch interessanter, während wir gerade die Vorbereitung für diesen Podcast machten, erreichte mich ein Hinweis, dass Jens Spahn am Freitagmorgen eine Sondersitzung der Fraktion ansetzt. Und zwar um 8 Uhr morgens. So, Donnerstag Koalitionsausschuss, dauert vielleicht länger. 8 Uhr morgens Fraktion mit allen, also die Chance, über den Koalitionsausschuss die Meinungsbildung in der Fraktion zu prägen, bevor man nochmal in die gezielten Verhandlungen mit der jungen Gruppe eintritt.
Das wäre ja das Szenario, dass ein solcher Druck auf die junge Gruppe aus der Fraktion ausgeübt wird, dass sie sich am Ende bewegt und für das Rentenpaket mitstimmt. Das hieße, es käme zu einer Einigung. Das andere Szenario ist aber, die junge Gruppe bleibt bei ihrem Nein. Und da wabert ja mittlerweile durchs politische Berlin das Wort Vertrauensfrage. Und Jens Spahn hat auf Nachfrage von Journalisten, ob Merz, sollte eben die junge Gruppe bei ihrem Nein bleiben, das Rentenpaket dann mit der Vertrauensfrage verbinden werde, gesagt, ich zitiere, jeder weiß auch so, worum es geht. Aber lass uns mal darüber sprechen, Robin. Was passiert denn, wenn es keine Einigung mit den Jungen gibt, das Gesetz aber trotzdem wie geplant im Dezember durch den Bundestag soll?
Naja, Vorsicht. Die Jungen müssen natürlich Lösungen anstreben, die das Gesetz verhindern, ohne zu offensichtlich Friedrich Merz zu beschädigen. Ja? Deshalb wäre es aus der Sicht der jungen Gruppe am besten, es würde gar nicht erst in den Bundestag kommen und am allerbesten gar nicht erst in die Fraktionssitzung. So, und dafür gibt es ja ein Vorbild aus der allerjüngsten Geschichte. Frauke Brosius-Gersdorf, die linke Verfassungsrichterin in Spe, die die Unionsführung durchdrücken möchte. Und dieses Durchdrücken wird gestoppt bei einer Sitzung des Parlamentskreis Mittelstand vor der Fraktionssitzung. Also in dieser PKM-Sitzung gehen Spahn und Merz so deutlich mit ihrem Vorschlag Brosius-Gersdorf unter, dass sie zu einem Vorwand, total peinlich, Plagiat, alles Quatsch, egal, greifen, um die Abstimmung herumzukommen. So, und wenn man darauf setzt, auf dieses Szenario, bräuchte man halt wieder etwas, was das Meinungsbild schon vor der Fraktionssitzung so deutlich zeigt, dass die Fraktionsführung gar nicht mehr in die Probeabstimmung geht. So. Und auch hier, da ist der Spahn-Move wieder wahnsinnig interessant, weil die eigentliche Fraktionssitzung wäre ja am Dienstag der kommenden Woche und davor hätte wieder eine Sitzung des Parlamentskreis Mittelstandes gemacht werden können. Wie sich treue Hörer an unseren letzten Podcast erinnern, bisher hatte der PKM eine Festlegung in der Rentencausa vermieden mit dem Argument, erstmal muss der Haushalt verabschiedet sein. Weil wenn eine Regierung einen Haushalt verabschiedet hat, kann sie erstmal weitermachen, auch wenn notfalls die Mehrheit weg ist. Klammer auf, Minderheitsregierung, ich höre dir trapsen, Klammer zu. Jetzt ist der Haushalt aber in dieser Woche verabschiedet. Also in der nächsten Woche könnte der PKM sich auf die Seite der Jungen schlagen, was er, ginge es nur um die Sache, auch ganz bestimmt täte. Allerdings ist der Vorsitzende des PKM ein gewisser Christian von Stetten, ein Freiherr aus Baden-Württemberg, auch der Schwarze Baron genannt. Spielt auch in meinem Buch eine nette Rolle. Und es gibt Leute, die sagen, Christian Stetten ist so ein Freund von Friedrich Merz, dass er ihm das niemals antun würde.
Robin, in deinem Szenario, was du jetzt aufgemacht hast, sieht es ja so aus, dass es anders als bei Frauke Brosius-Gersdorf, wo es so klar war, dass ein deutlicher Teil der Fraktion nicht mitstimmen wird, es dieses Mal sein könnte, dass die junge Gruppe die einzigen sind, die Nein sagen. Und dann?
Na, die einzigen glaube ich nicht. Also ich glaube, ein paar sind da schon auch. Aber die Frage ist, wie viele? Ich meine, die junge Gruppe hat ja eine Zeit lang erzählt, sie hätten auch die Mehrheit. Ja? Wie würde es laufen? Also nehmen wir an, es geht einfach nach den Regeln der parlamentarischen Demokratie. Dann würde Spahn in der Fraktionssitzung eine Probeabstimmung ansetzen. Ja? Dann würden die sagen, okay, das ist jetzt auf der Tagesordnung, vielleicht am Donnerstag oder Freitag. Und wir machen eine Probeabstimmung bei uns in der Fraktion. Und dann hat diese Probeabstimmung einen Ausgang. Nehmen wir mal an, 70-30 für die Regierung, ja? Und 30% für die Rebellen. Und dann könnte man sagen, okay, wir haben eure Meinung hier vernommen. Ihr habt ja auch schon wahnsinnig viel erreicht und ihr habt euer Profil geschärft, habt alles ganz toll gemacht. Aber im Plenum werden wir alle gemeinsam abstimmen, weil so ist das bei Fraktionen. Fraktionen stimmen in der Regel gemeinsam ab. Und dann müssten sich die Leute, die gegen das Rentenpaket sind, müssten trotzdem ihre Hand heben dafür im Plenum. Und wer das nicht will, der muss sagen, das ist für mich eine Gewissensfrage. Also ich bin nicht nur anderer Meinung, sondern ich kann mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, zuzustimmen. Und der müsste dann zum parlamentarischen Geschäftsführer gehen, dem das sagen und hätte dann ein unangenehmes Gespräch mit seinem Landesgruppenchef, vielleicht noch ein unangenehmes Gespräch mit Jens Spahn. Und die Kanzlerin Angela Merkel hat solche Gespräche dann auch persönlich geführt. Ob Friedrich Merz das auch macht, wissen wir nicht. So, aber man müsste halt über diese Feststellung, und die Feststellung kann jeder Abgeordnete nur für sich selbst treffen, ist für mich eine Gewissensfrage. Das müssten die dann sagen. Und wenn man sie fragt, ist es für euch eine Gewissensfrage, oder man fragt jeden Einzelnen, ist es für sie eine Gewissensfrage, dann weichen sie aus.
Dreimal schon haben wir mit der MyWay, unserem Mittelstandsfestival, gefeiert mit bemerkenswerten Speakern aus Politik und Wirtschaft, von Katharina Reiche bis Roland Berger. Masterclasses gab es zu KI und Rhetorik und, tja, auch viel Freude am Netzwerken, denn Spaß gehört zum Unternehmertum einfach dazu. Warum denn sonst wird man Unternehmer? Also, Sie haben diese Woche noch eine Chance, sich zum Early Bird Prize Ticket für die MyWay 26 anzumelden. Ende September findet das Ganze statt, in Berlin, im Westhafen, 23. und 24. September. Als Speaker, ich sage nur mal drei Namen, wurde der CEO von Engelbert Strauß verpflichtet, die Vorsitzende der Geschäftsführung und CEO von Köln Hafer, das sind die Haferflocken, und Daniel Kraus, der Mitgründer von Flix. Eine sehr, sehr erfolgreiche Neugründung. Es kommt noch vieles mehr dazu. Ihre Tickets zum Frühbucherpreis also jetzt mit Link in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns im Westhafen im September zur MyWay sehen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sorgt eine neue künstliche Intelligenz für Aufsehen. Anne Schwedt in New York weiß dazu mehr und deshalb sage ich jetzt einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Wissenschaftler vom MIT, Anne, haben ja die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt erforscht. Sag uns, was ist das Ergebnis und warum ist das für die Börse so relevant?
Ja, am MIT wird gerade ziemlich genau durchgerechnet, was künstliche Intelligenz mit unserem Arbeitsmarkt machen kann. Und die Zahlen haben es echt in sich. Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, mit dem heutigen Stand könnte KI theoretisch schon jetzt rund 12% der US-Jobs ersetzen. Das sind gut 1,2 Billionen Dollar an Löhnen, vor allem in der Finanzbranche, Gesundheitswesen und Bürojobs in der Verwaltung, HR, Logistik und Backoffice. Gleichzeitig sehen sie aber nicht nur Jobvernichtung, sondern eine massive Verschiebung von Aufgaben und Qualifikationen und das Ganze quer durchs Land, also nicht nur an den Tech-Zentren an der Küste. Für die Börse ist das eigentlich in zweierlei Hinsicht relevant. Auf der einen Seite, also kurz bis mittelfristig, könnte KI die Produktivität deutlich steigern und Lohnkosten dämpfen. Das wäre ein Pluspunkt für Unternehmensgewinne und somit Aktienbewegungen, besonders in Sektoren, die KI schnell und effizient einsetzen können. Gleichzeitig steigen aber auch die Risiken für Konsum und Politik, weil wenn ganze Regionen oder Berufsgruppen unter Druck geraten, dann könnte das zu höherer Arbeitslosigkeit, steigenden Qualifikationslücken und stärkerer Regulierung führen. Anleger achten also sehr genau darauf, welche Unternehmen früh in Umschulung, Weiterbildung und kluge Automatisierung investieren und welche einfach nur Kosten rausschneiden. Was wir aber vor allem auch sehen, ist, dass die Studie bestätigt, dass KI kein Nischenthema mehr ist, sondern jetzt schon in der Breite des Arbeitsmarkts ankommt, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein Mädchen, das nie erwachsen werden wollte, jetzt schon sage und schreibe 80 Jahre alt ist. Die Rede ist von Pipilotta Victualia Rolgadina Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf. Kurz, so kennen sie alle, Pippi Langstrumpf. Sie ist das stärkste Mädchen der Welt. Sie lebt mit ihrem Äffchen Herrn Nilsson und ihrem Pferd Kleiner Onkel in der Villa Kunterbunt. Sie tut, was sie will und weiß, wie man Regeln bricht. Und ein bisschen wohnen wir alle in dieser Villa Kunterbunt.
Warum soll ich in die Schule gehen?
Damit du lesen lernst und rechnen. Multiplikation und so und das einmal eins.
Ich werde gut ohne Blutimikation fertig.
Und diese fröhliche Anarchistin, sie wurde vor 80 Jahren zu einer Heldin für Jung und Alt. Die Idee zu dieser aufmüpfigen Pippi Langstrumpf, die hatte nicht Astrid Lindgren, die Autorin, sondern Karin, ihre 7-jährige Tochter. Denn Karin lag krank im Bett mit einer Lungenentzündung. Ihre Mutter Astrid wollte sie einfach nur aufmuntern mit selbst erfundenen Geschichten. Aber Karin war schneller, zumindest mal mit dem Namen. Vom Krankenbett aus rief sie ihrer Mutter zu, Pippi Langstrumpf, und bat sie, los, erzähl mir was von ihr. Und der Rest ist eine Weltgeschichte. Lindgren tippte auf der Schreibmaschine das Manuskript und erschuf die Welt des Mädchens mit den roten Zöpfen. Das Mädchen, das einfach nicht erwachsen werden will.
Die Erwachsenen sind immer viel zu ernst.
Genau. Warum muss man überhaupt erwachsen werden?
Wenn man nicht will, braucht man es nicht. Doch, Pippi. Jeder wird mal erwachsen.
Nein, Annika, nicht jeder. Das ist nicht wahr.
Vor 80 Jahren zum ersten Mal, also in Schwedens Bücherläden, heute eine zeitlose Erfolgsgeschichte über kindliche Freiheit und Unabhängigkeit. Oder um es mit Pippis Worten zusammenzufassen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Ein Musikinstrument danach zu beurteilen, wie cool es ist, das geht nicht. Und deshalb haben die Musikräte der Republik ein ganz und gar unscheinbares Instrument zum Star des nächsten Jahres gewählt, nämlich das Akkordeon. Wie ein Rock'n'Roll-Star sieht dieses Gerät nicht aus und dafür ist das Instrument aber ein Alleskönner. Und das war auch die Begründung des Musikrates. Es klingt wie ein ganzes Orchester, das Akkordeon. Melodie, Harmonie und Bass in einem. Und der Klang des Akkordeons malt den Hintergrund vieler Geschichten. Als Begleitung rauer Seemannslieder, in osteuropäischen Musikstücken oder auch als Soundtrack für das französische Kino in der fabelhaften Welt der Amelie. Ein Akkordeon-Walzer als Soundkulisse für einen Spaziergang durch die Straßen von Paris. Aber die Wurzeln des Akkordeons, sie liegen nicht in Paris, sondern im Wien des 19. Jahrhunderts. Erfunden von einem Orgelbauer und seinen Söhnen aus Siebenbürgen. Und vielleicht war genau dieser Ursprung im Hinterkopf von Billy Joel, als der amerikanische Liedermacher, 1977 war das, in seinem Song Vienna, dem Akkordeon, einen Soloauftritt verschaffte. Eine Verneigung vor der Geburtsstadt des Akkordeons. Das im Jahr 2026 als Instrument des Jahres gefeiert werden soll. Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day. When will you realize Vienna waits for you? Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Und morgen hören Sie aus diesem Studio an diesem Mikrofon Chelsea Speaker. Bleiben Sie ihr und bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.